Wir kommen jetzt zu dem Thema Andrew Newberg und Meditation. Newberg von der University of Pennsylvania untersuchte mit SPECT, das ist Single Photon Emission Computed Tomography, das ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem man das Gehirn scannen kann und dabei mit Farbenunterschieden sehen kann, wo Hirnteile aktiv sind und wo nicht. Also mit SPECT hat er das Gehirn von Personen bei höchster meditativer Versenkung untersucht, zum Beispiel von buddhistischen Mönchen. Und dabei hat er eine ganz deutliche Deaktivierung des Orientierungsfeldes im oberen Scheitellappen entdeckt. Sie wissen jetzt natürlich, wo das ist und warum, ja? Also hier im Parietallappen, da können wir eben unterscheiden zwischen dem Selbst und der Umwelt. Und nun hat er festgestellt, bei der Meditation wird dieser Hirnteil ganz speziell deaktiviert. Das sieht man dann auf den Bildern, dass dort nichts läuft. Nun eben, dieses Feld ist ja wichtig, um die Grenze zwischen eigenem Körper und Umwelt wahrzunehmen, auch für Zeit- und Raumgefühl. Und die Schlussfolgerung von Andrew Newberg, dieses Empfinden von Aufhebung des Selbst, mein Ich ist nicht mehr da, ich fühle mich eins mit der Umgebung, das ist eine Täuschung durch reduzierte Hirnaktivität hier im Parietallappen. Das Empfinden von Einheit mit Gott oder dem Göttlichen, Einheit mit dem Universum, Aufheben der Zeit, das ist eine Täuschung durch reduzierte Hirnaktivität, die bei diesen Techniken der Meditation entstehen. An dieser Stelle möchte ich Newberg würdigen. Newberg belegt, dass Meditation, und damit meine ich jetzt passive Versenkung, das ist ja typisch in den östlichen Religionen, die Meditation ist nicht eine Aktivierung des Denkens, sondern gerade das Gegenteil, das Ausschalten der Gedanken, das Entleeren der Gedanken. Diese passive Versenkung ist eigentlich ein Selbstbetrug. Denn man macht dadurch Erfahrungen, die gar nicht wirklich sind. Eben, man fühlt sich eins mit der Umwelt, aber das ist nicht so, dass man eins ist mit der Umwelt, man meint es nur. Newberg belegt damit, dass die Bestätigung, in Anführungsstrichen, der Lehre, alles ist eins, eine Grundlehre des Hinduismus, Buddhismus und so weiter, Taoismus und so weiter, diese angebliche Bestätigung der Lehre durch die Meditation ist eigentlich ein Betrug. Und Sie können da auch die Parallelen sehen, auch durch Drogen, ekstatische Musik, zum Beispiel mit ständig absolut gleichbleibendem Rhythmus. Das darf man in der klassischen Musik nicht. Da geht man immer beim Rhythmus aus von der Idee, das muss sein, wie wenn man spricht. Man wird ein bisschen schneller beim Sprechen, aber nicht plötzlich, sondern das muss auch in einer Vorbereitung drin sein. Man gestaltet den Text, nicht wahr, da wo ein Komma wäre, da wo ein Punkt ist. So empfindet man den Text angenehm. Aber das muss man bei der Musik auch so machen. Aber wenn die Musik in das Eisengitter eines immer gleichbleibenden Grundbeats kommt, ja, dann entstehen dadurch ekstatische Zustände. Man flippt aus. Oder auch durch Tanzen, durch ekstatische Tänze kann das geschehen. Und da können dann eben auch solche Empfindungen wachgerufen werden. Alles ist eins, ich fühle mich eins mit der Natur. Beim Drogenrausch. Und manche junge Leute sind dadurch in den Hinduismus hineingekommen. Oder Buddhismus. Aber das war ganz klar eine Täuschung. Ein Selbstbetrug. Eben durch Drogen und Meditation werden Hirnareale ausgeschaltet oder reduziert, wie Frontallappen, Aufmerksamkeit, Planen, Selbstkontrolle, Temporallappen, Gedächtnis, Warn- und Abwehrreaktionen, Parietallappen, Wahrnehmung des Körpers, des Raumes, der Zeit. Jetzt möchte ich aber Newberg auch kritisieren. Ich muss das. Denn Newberg ging über seine Ergebnisse hinaus und wollte Glauben im Allgemeinen mit Selbsttäuschung des Gehirns in Beziehung setzen. Aber er sollte da beachten, dass die Bibel im Gegensatz zu Hinduismus, Buddhismus, Animismus, Stammesreligion und so weiter, Meditation und Selbstversenkung ablehnt und verbietet. Im Neuen Testament werden die Gläubigen an 14 Stellen aufgerufen zum Wachen. Wachet. Matthäus 26, 41. 11 Mal findet sich der Aufruf zu Nüchternheit. Ich habe hier alle 11 Stellen, angefangen in 1. Korinther 15 bis 1. Petrus 5, aufgeführt. Nehmen wir eine Stelle raus. 2. Timotheus 4, Vers 5. Paulus sagt zu seinem Mitarbeiter Timotheus, du aber sei nüchtern in allem. Nüchtern sein, im Griechischen Nepho, bedeutet gemäß dem Standardwörterbuch von Walter Bauer zum griechischen Neuen Testament Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit, Verwirrnis. Das ist ein Befehl. Das heißt also, wer auch im Christentum Ekstase, ekstatische Zustände einführt, das gibt es ja auch bei gewissen Exerzitien oder wenn man denkt in der Charismatik und so weiter, das ist ein Verstoß gegen ein göttliches Gebot. Du aber sei nüchtern in allem. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich im biblischen Christentum nicht freuen soll. Dient dem Herrn mit Freuden, Psalm 100. Aber nicht mit Ekstase. Das ist etwas ganz anderes. Wo man die Selbstkontrolle reduziert. Der Heilige Geist wird in der Bibel beschrieben als ein Geist der Selbstbeherrschung, des gesunden Denkens, der Besonnenheit. 2 Timotheus 1, 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Griechisch Sophronismos heißt Selbstbeherrschung oder gesundes Denken, Besonnenheit. Der Heilige Geist hilft uns also, besser mit dem Frontallappen zu arbeiten, damit wir eben gerade unsere Gefühle kontrollieren können. Auch die Sexualität kontrollieren können. Selbstbeherrschung. Die Bibel verbietet den Gebrauch von Drogen zur Veränderung des Bewusstseins. Und es ist zu betonen, Bewusstseinsveränderung mit Drogen ist immer Bewusstseinsverengung. Nie Erweiterung, obwohl das immer wieder gesagt worden ist. Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder Gespräche geführt mit Dr. Richter, einer der großen Gehirnchirurgen in der Schweiz. Und immer wieder, ich höre es fast noch vor mir, hat er gesagt, es gibt keine Bewusstseinserweiterung. Es ist immer eine Bewusstseinseinschränkung. Nun, in Galater 5, Vers 19 wird Drogenmissbrauch bezeichnet als Pharmakeia im Griechischen. Wir kennen das von Pharmazie, aber der Begriff hat sich ein bisschen gewandelt. Pharmakeia bei den alten Griechen bedeutete Missbrauch von Drogen. Und dann in der weiteren Bedeutung auch Okkultismus, Esoterik und so weiter. In Galater 5, Vers 19 schreibt der Apostel Paulus, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, damit ist gemeint die sündige Natur des Menschen, welche sind Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Drogenmissbrauch. Eben hier steht Pharmakeia, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht. Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, gleich wie ich das auch vorhergesagt habe, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Da sehen Sie, das ist also nicht so eine Nebensache mit dem Kiffen. Newberg hat auch Charismatiker beim Zungenreden untersucht. Aber Sie müssen wissen, dass Zungenreden heute, das ist nicht das gleiche wie in der Bibel. In der Bibel war das ein Beherrschen von Fremdsprachen, ohne dass man sie gelernt hatte. Aber die konnten die Sprachen beherrschen, genauso wie Adam nach der Bibel am Tag seiner Erschaffung konnte der sprechen. Das war Zungenreden. Aber das war nicht ein Lallen und er wusste nicht, was es ist. Der konnte die Sprache. Gott hat sie ihm eingegeben. Software rauf auf die Festplatte. Beim Turmbau von Babel, als die verschiedenen Sippen und Stämme plötzlich andere Sprachen redeten, das war Sprachenreden. Und eben dieses Wunder findet man im Neuen Testament auch. Aber das ist nicht das Gleiche, was heute so praktiziert wird von Unzähligen. Die wissen gar nicht, was sie sagen. Das ist so ein Lallen. Und da hat Newberg untersucht, beim Zungenreden gab es eine Reduktion der Aktivität im Frontallappen. Das heißt, eine Reduktion der Selbstkontrolle und Verlust der Kontrolle über die Sprachproduktion. Das Broca-Zentrum, das ich gerade brauche, um zu sprechen, ja? Hochdeutsch ist eine Fremdsprache für mich. Ich habe etwas anderes gelernt, zuerst von meiner Mutter. Genau das wird reduziert. Das ist eigenartig. Ich habe dazu übrigens ein Buch geschrieben, Sprachenreden oder Zungenreden, wo ich auch diesen Unterschied zeige. Aber die Untersuchung von Newberg ist also sehr, sehr ernst zu nehmen in diesem Zusammenhang. Aber eben nicht seine Anwendung auf Glauben allgemein. Denn Christentum soll eben gerade mit diesen bewusstseinseinschränkenden Mediationen und Mitteln nichts zu tun haben. Jetzt kommen wir zu viertens, Gehirn und Ethik. Ilkka Piisiäinen, ein Religionswissenschaftler, Dr. Theol von der Universität Helsinki, und Mark Hoser, ein Psychologe der Harvard University, die haben zusammengearbeitet. Sie haben Tausende von Probanden untersucht und die haben denen so kleine Geschichten vorgelegt. Nur ein paar Sätze. Es handelt sich um moralische Entscheidungssituationen. Nur so ein erfundenes Beispiel, damit Sie wissen, wie das etwa aussieht. Margret und Silvia kochen zusammen in der Küche. Margret ist sehr wütend auf Silvia. Sie nimmt von der Suppe und kippt die heiße Suppe auf die Hand von Silvia. Silvia wird sehr stark verbrannt. Sie muss ins Spital und sie hat längere Zeit einen Arbeitsausfall. Sollte Margret sehr schwer bestraft werden, mittelschwer, wenig oder gar nicht, so in dieser Art. Und dann müssen Sie da eingeben, was Ihre Meinung ist, und dann wieder eine neue Geschichte. Alles solche Geschichten aus dem Alltag. Wie würden Sie das beurteilen? Und das Ergebnis war, es zeigten sich keine deutlichen Unterschiede bei den Beurteilungen von religiösen Menschen und Atheisten. Schlussfolgerung aus der Studie: Der Mensch habe eine angeborene moralische Grammatik. Also so eine Art grober Raster für die moralische Entscheidungsfindung. Das sei schon vorgegeben. Nur Details seien kulturell und religiös geprägt. Es gäbe schon dann gewisse Unterschiede, aber das ist eigentlich zweitrangig. Und so sagen die beiden, Religion sei ein separates Nebenprodukt der Evolution. Also dieser moralische Raster hätte sich eben durch Genveränderung entwickelt, durch Zufall beim Menschen, weil das fürs Überleben irgendwie ein Vorteil gewesen sein muss. Ja. Und damit wollen Sie auch sagen, also die Meinung, man müsse die Bibel haben, um zu wissen, was Recht und Unrecht ist, ist vollkommen falsch. Die Menschen haben dieses Empfinden. Nun, die schießen eigentlich ins Leere. Wer sagt aufgrund der Bibel, nur mit der Bibel könne man wissen, was Recht und Unrecht ist? Die Bibel sagt etwas ganz anderes. In Römer 2, Vers 14 spricht Paulus über Menschen, die keine Bibel haben. Und er sagt, denn wenn Heiden, die kein Gesetz haben, also Gesetz Gottes, keine Tora, keine 10 Gebote, denn wenn Heiden, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Welche das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also die Bibel sagt, dass Gott dem Menschen ein Gewissen eingepflanzt habe, das ihm hilft, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Auch ohne Bibel. Und das ist so, gehen sie zu eingeborenen Völkern. Die wissen, dass es nicht recht ist, wenn man die Eltern beschimpft. Aber hatten noch nie Kontakt mit der Bibel, mit den 10 Geboten. Die wissen, es ist nicht recht, wenn man die Ehe bricht. Wieso wissen die das? Die haben nie gelesen, du sollst nicht Ehe brechen. Die wissen, dass Morden falsch ist. Oder falsch wäre. Ja, das ist noch der Punkt. Das Wissen ist da, aber ob man sich daran hält, das ist dann noch eine zweite Frage. Aber wir können sagen, die Ergebnisse von Hoser und Pisanen bestätigen das, was die Bibel sagt. Das muss so sein. Ja, der Schuss ging hinten raus. Jetzt kommen wir aber fünftens zu Wilder Penfield, 1891 bis 1976. Ich wurde vor einiger Zeit von den Freidenkern eingeladen, um ein öffentliches Podiumsgespräch zu führen, und zwar zum Thema Gehirn und Gottidee. Die Gegenpartnerin sollte eine Freidenkerin sein, eine Neurologin. Und ich sollte quasi den biblischen Standpunkt vertreten und der Moderator, Präsident der Freidenkervereinigung Winterthur und Schaffhausen in der Schweiz. Aber leider hat diese Frau da einen Rückzieher gemacht und sie hat mir geschrieben, eigentlich interessiert sie das Thema gar nicht so sehr. Jetzt will sie ein anderes Thema. Ethik und Moral, ein Geschenk Gottes oder der Evolution. Gut, machen wir das am Samstag. Am kommenden Samstag. Aber ich hätte mich so gefreut über das Thema, denn jetzt habe ich so viel Material im Laufe der vergangenen Monaten zusammengeführt. Nun, dafür kann ich Ihnen das jetzt in Memmingen ein bisschen erzählen. Ich habe nämlich gesehen, diese Atheistin, diese Neurologin hat in der jüngeren Zeit an verschiedenen Orten, weiß nicht, 2-3 Mal oder vielleicht mehr, Vorträge gehalten, gerade über Neurotheologie. Gehirn- und Gott-Idee. Und darum habe ich dann nicht verstanden, warum sie jetzt plötzlich sagt, das interessiere sie eigentlich nicht so sehr. Aber ich habe dann gesehen, sie hat Andrew Newberg behandelt, sie hat Persinger behandelt mit dem Gotthelm. Das sind wieder Repetitionen, nicht wahr? Was Ihnen das bleibt. Und sie hat Ilka Pisanen und Mark Hoser behandelt. In dem Skript. Wilder Penfield wird nicht erwähnt. Nein, das gibt's nicht, habe ich gedacht. Ich meine, Wilder Penfield können Sie doch nicht weglassen. Schauen Sie mal auf dem Internet nach. Der wurde genannt The Greatest Canadian of His Lifetime. Der größte Kanadier zu seinen Lebzeiten. Das war einer der bedeutendsten Neurochirurgen des 20. Jahrhunderts. Der hat die Neurologie einen Sprung weitergebracht. Und zwar durch bahnbrechende Neuerungen in der Hirnforschung. Er hat nämlich hunderte von Patienten am offenen Schädel im Wachzustand behandelt. Das funktioniert. Also das Aufschneiden, das können Sie nicht bei wachem Zustand machen. Also man muss die Platte oben entfernen. Aber das Tolle ist, das Gehirn selbst hat kein Gefühl. Also Sie können sogar dann operieren und schneiden. Und Wilder Penfield war spezialisiert eben auf Chirurgie, besonders bei Epilepsiepatienten. Und da will man gewisse Hirnregionen rausschneiden, aber da muss man ja aufpassen, dass man nicht da etwas mitnimmt. Plötzlich nach der Operation kann der Patient nicht mehr sprechen. Oder er kann seine Hand nicht mehr bewegen. Und so musste er, bevor er schnitt, musste er mit einer Diode, musste er die Gehirnregionen abtasten. Und da hat er dann herausgefunden, wo ist zum Beispiel der Bereich, wo man die Oberlippe bewegt. Ja, so, können wir mal üben. Und Unterlippe, wo bewegt man den Zeigefinger, wo den Daumen. Und da konnte er also ganz genau die Regionen so abtasten. Und dann hat er immer einer Sekretärin dann rübergegeben, die musste eine ganz detaillierte Gehirnkarte erstellen, wo sie im Detail alles ganz genau aufschrieb. Das hat man früher nie so gekannt. Da hat man eben durch Ausfall gewusst, ja, so Parietallappen, wenn das geschädigt wird, oder wenn der Broca-Region geschädigt wird, dann kann man nicht mehr sprechen. Aber so detailliert, fantastisch, was der Mann gemacht hat. Und da hat er sehr viel erfahren über die Funktion des Gehirns. Merkt, alle möglichen Funktionen des Menschen können im Gehirn lokalisiert werden. Bewegung von Körperteilen, Fühlen, Sprache, Sehen, Gedächtnis, Träumen und so weiter. Also, stellen Sie sich vor, ein Patient mit offenem Schädel, wach, und Walter Penfield setzt da eine Elektrode an und dann sagt er, warum haben Sie den Finger bewegt, den Daumen? Dann sagt der Patient, I didn't do that, you did. Ich habe das nicht gemacht, das haben Sie gemacht. Und dann hat der Patient sogar den Daumen mit der anderen Hand gehalten, damit er das nicht wieder machen kann. Weil irgendwie war das unangenehm. Plötzlich der Daumen sich bewegt und man wollte es gar nicht. Und plötzlich der Patient macht so ein Warum haben Sie gemacht? I didn't make that sound. Ja, er hat da stimuliert im Gehirn. You pulled it out of me. Sie haben das bei mir rausgeholt. Und dann hat er ein Bild gezeigt von einem Schmetterling. Hat er gefragt, was sehen Sie auf dem Bild? Der Patient sagt nichts und wird ein bisschen unwillig. Und dann sagt er, ein Schmetterling. Warum haben Sie nicht geantwortet vorher? Ja, ich fand das Wort nicht. Und dann wollte ich ein ähnliches Wort benutzen, Motte. Sie sehen, das ist ja ein bisschen ähnlich wie ein Schmetterling. Nicht so schön, aber... da wollte ich Motte sagen, aber ich fand das Wort Motte auch nicht. Der hat einfach das Sprachproduktionszentrum gelähmt und da konnte der Mann die Wörter nicht finden, oder die Frau. Und er sagt, I felt as though I could not speak. Und eine Antwort war, my tongue seemed to be paralyzed. Es war wie wenn meine Zunge gelähmt war. Ich konnte nicht reden. Und dann konnte er je nach Hirnregion, konnte er sogar im Wachzustand plötzlich Träume hervorholen. Leute haben Dinge gesehen. Oder auch vergessene Erinnerungen. Der Patient sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass ich das noch weiß. Und auch Halluzinationen, also Einbildung von Sehen und Hören, war alles möglich. Und eben auch diese berühmte Patientin, smelled like the taste of burnt toast. Das ist eben eine ganz berühmte Geschichte. Gehen Sie mal aufs Internet und suchen Sie da nach, da werden Sie ein Filmchen sehen. Da wurde nämlich ein Film gedreht über diese Frau. Es war eine Epilepsie-Patientin. Und da sehen Sie im Film, sie ist zu Hause, macht das Essen bereit, der Mann sitzt am Tisch und liest die Zeitung. Anstatt mit der Frau zu reden, ja? Und dann bringt sie das Essen rüber und Geschirr und plötzlich sagt sie, I smell like the taste of burnt toast. Und der Mann, there's no toast. Und plötzlich macht es, die Frau ist am Boden und verkrampft sich. Wir wissen, wie das geht bei einer schweren Epilepsie. Ja. Und dann wurde die eben von Walter Penfield behandelt. Da hat er gesucht, die Region, und plötzlich sagt die Frau, I smell like the taste of burnt toast. Ah, jetzt wusste er, wo man schneiden muss. Das musste raus. Ja. Also fantastisch, dieser Walter Penfield. Und er hat dann ein Buch geschrieben, The Mystery of the Mind. Seine Zeit hat mir das eben dieser alte Gehirnchirurge, Dr. Hans Richter, empfohlen und auch ausgeliehen. Und er schreibt darin, dass ich kann nirgends im Gehirn lokalisiert werden. Das Selbst. Also er kann alles Mögliche kann er stimulieren, aber da gibt es nicht einen Ort, wo das Ich zu finden ist. Auch Wille, der Wille kann nicht lokalisiert werden oder Glaube. Und er sagt, dass, da ist etwas nicht Materielles. das mit Hilfe des Gehirns arbeitet. Und Walter Penfield kam zum Schluss durch seine Forschung, der Geist, die Seele des Menschen ist immateriell. Das ist nicht ein Teil des Gehirns, sondern ist etwas, das mit dem Gehirn arbeitet. Und wenn man dann eben einfach stimuliert, der Patient sagt, das war nicht ich mit dem Daumen, das waren Sie. You did. Also es ist so ähnlich wie mit dem Laptop. Sie sitzen davor, Sie wissen ja, der Computer ist unwahrscheinlich dumm. Der kann gar nichts denken. Aber er kann doch so viel. Ja, natürlich, aber nur das, was man eingegeben hat. Er kann gar nichts. Nur das, was schon drin ist. Ja, aber Sie sitzen da vorne. Und Sie setzen die Programme ein. Und können damit machen, was Sie planen. Ist also wie der Geist des Menschen, der mit der Gehirnmaterie arbeitet. Fantastisch. Und jetzt muss ich noch sagen, der Neurophysiologe und Nobelpreisträger Sir John Eccles, 1903 bis 1997, kam auch durch seine Forschungsarbeit zum gleichen Schluss wie Walter Penfield. Geist und Gehirn müssen unterschieden werden. Jetzt verstehen Sie, warum ich so, gelinde gesagt, überrascht war, dass diese Freidenkerin kein Wort über Walter Penfield und Sir John Eccles schreibt. Also wenn man über Neurotheologie schreibt, bitte, dann müssen die Leute wenigstens erwähnt werden. Sie müssen ja nicht einverstanden sein, aber dann müssen sie würdigen, kritisch würdigen. Einfach weggelassen. Finde ich ja fantastisch, sowas. Also, im Gegenteil, ja. Nun, Sie sehen, in Prediger 12, Vers 7 sagt die Bibel, sie beschreibt dort den alten Menschen, der schließlich stirbt. Und dann heißt es, und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen. Und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Aber Walter Penfield sagt, ja natürlich, wenn der Geist nicht materiell ist, dann ist es verständlich, dass der über den Tod des Körpers hinaus weiter existiert. Und das ist genau das, was die Bibel lehrt. In Offenbarung 6, Vers 9, finden Sie einen Blick in den Himmel. Und da sieht Johannes Seelen von Märtyrern im Paradies. Und die können sprechen. Die sind bei Bewusstsein. Aber es sind nur die Seelen, ohne den Körper. Ich möchte eine Geschichte lesen aus Lukas 16, Vers 19. Es ist kein Gleichnis. Denn der Herr Jesus sagt hier nicht, er erzählt jetzt ein Gleichnis. Und das hat er immer so getan. Aber hier kommen auch Eigennamen vor und historische Personen. Das kommt in Gleichnissen nie vor. Gleichnisse sind immer erfundene Geschichten, aber die im Leben so allgemein passieren. Ja. Lukas 16, 19, eine Geschichte, die uns den Vorhang zum Jenseits öffnen. Es war aber ein gewisser reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Es war aber ein gewisser Armer mit Namen Lazarus, der an dessen Tor lag, voller Geschwüre. Und er begehrte, sich von den Brosamen zu sättigen, die von dem Tisch des Reichen fielen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Bei den Rabbinern war das die Bezeichnung für das Paradies. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades. Das ist nicht die Hölle, das ist das Totenreich. In dem Hades, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, das waren Israeliten, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Ich war das Empfinden von Körper ist da. Obwohl nur die Seele da ist. Das ist so ähnlich wie Phantomschmerzen, nicht wahr? Da muss jemand das Bein amputieren und trotzdem spürt er in der Zehe Schmerzen. Die Zehe ist gar nicht mehr da. Aber vom Gehirn wird das immer noch empfunden, als wäre das da. Und es ist ganz komisch, sehr schrecklich. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können. noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Sie sehen also, im Jenseits gibt es eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen den Verlorenen im Hades, dem Gefängnis, wo sie warten auf das jüngste Gericht, und dem Paradies. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Moses und die Propheten, die Bibel. Mögen sie dieselben hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Also ihre Schuld Gott bekennen und bereuen. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Das ist eindrücklich. 5 Minuten nach dem Tod wird es keine Atheisten mehr geben. Aber dann ist es definitiv. Es gibt kein Zurück mehr. Die Bibel sagt, es ist definitiv. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Der Mensch muss hier zu Lebzeiten mit Gott versöhnt werden. Der Herr Jesus hat gesagt in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Nicht im Jenseits. Auf Erden. Solange der Mensch auf Erden lebt, besteht grundsätzlich gesagt die Möglichkeit zur Vergebung. Wenn wir unsere Schuld im Gebet Gott bekennen und ihm um Vergebung bitten, dann wird Gott sich unser erbarmen. Aber die Möglichkeit der Vergebung ist nur möglich im Diesseits. Im Jenseits ist es definitiv vorbei. Das sagt die Bibel. Und es würde auch nichts nützen, wenn man große Wunder sehen würde. Tote stehen wieder auf und erzählen, wie es dort ist. Würde man sagen, ja, das ist Halluzination und das ist so. Und nein, Abraham sagt, sie haben die Bibel. Und wenn sie der Bibel nicht glauben, dann würden sie auch nicht überzeugt werden durch andere Argumente. Jetzt schließe ich mit 6. Gott erkennen durch die Erfüllung biblischer Prophetie. Die Bibel lehrt, dass Gott der Ewige ist, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist, und darum kann er die Zukunft perfekt voraussagen. Und darum ist die erfüllte Prophetie der Bibel ein ganz wichtiges Argument dafür, dass der ewige Gott durch die Bibel spricht. Und die Abwesenheit solcher Prophetie in den anderen Religionen ist ein wichtiges Argument, um zu zeigen, dass diese geistigen Wirkungen dort nicht von dem ewigen Gott kommen. Im Buch Ezekiel finden Sie 77 Mal den Refrain: Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Immer in Verbindung, wenn die Prophetie dann in Erfüllung geht. Nun wollen wir den mathematisch-prophetischen Gottesbeweis kurz anschauen. Ich habe schon heute Nachmittag erklärt, und darum fasse ich mich hier sehr kurz. Die Bibel enthält zum Beispiel die messianische Prophetie. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias, den verheißenen Erlöser für Israel und alle Völker. Ich habe darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Der verheißene Erlöser. Das sind ganz konkrete Aussagen wie: Der Messias wird ein Nachkomme sein von König David, was man damals nachweisen konnte mit den Geschlechtsregistern. Er musste in Bethlehem geboren werden. Exakt im Jahr 32 nach Christus als Fürst in Jerusalem auftreten. Vorausgesagt in Daniel 9. Er musste durch sein Volk, durch die Masse seines Volkes abgelehnt werden und schließlich von den Nichtjuden gekreuzigt werden. In der Folge sollte Jerusalem und der Tempel zerstört werden, was ja geschehen ist im Jahr 70 nach Christus. Und dann sollten die Juden unter alle Völker zerstreut werden und ständig verfolgt werden, was geschehen ist von 70 nach Christus bis in die moderne Zeit. Es gibt Prophetie über Weltgeschichte. Ich habe ein Buch geschrieben über das Buch Daniel, in dem ich nachweise, wie sich dort 200 Voraussagen wörtlich erfüllt haben in der Weltgeschichte, im Zusammenhang mit Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten und Israel. Und man kann wirklich den klaren Erweis liefern, dass diese Prophetie wirklich echt und vor den Ereignissen geschrieben worden ist. Dann Prophetie über Endzeit. Die Endzeit in der Bibel ist die Zeit, wenn die Juden wieder zurückkehren werden aus der weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter. Das hat begonnen im Jahr 1882, als die erste Einwanderungswelle begann von Russland her. Und hält an bis heute. Das ist nach der Bibel die Endzeit. Das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen von Jesus Christus und seinem künftigen zweiten Kommen. Als König der Welt. Nun, da kann man nachweisen, und ich habe das so untersucht, mehr als 160 Einzelaussagen über Endzeit haben sich bereits erfüllt, von 1882 bis heute 2011. Wirklich konkrete Aussagen, wie die Rückkehr der Juden aus aller Welt, über 3 Millionen sind zurückgekehrt aus allen 5 Kontinenten, die Staatsgründung, 1948 geschehen, die Wüste soll wieder aufblühen, alttestamentliche Städte erwachen wieder zum Leben, Hebräisch, in der Zwischenzeit eine tote Sprache geworden, ist wieder eine gesprochene Sprache. Die umliegenden Völker wollen Israel total ausrotten. 3-mal haben sie das versucht in der jüngsten Vergangenheit. Dann der Tempelberg soll dramatisch befreit werden. 1967 im Sechstagekrieg geschehen. Und so können wir weiterfahren bis 160. Also zusammen haben wir 300, wenigstens 300, plus 200, plus 160, da haben wir schon wenigstens 660 Einzelaussagen. Jetzt können wir mal mathematisch berechnen, wie das wäre, wenn das sich einfach zufällig erfüllen würde. Und zwar bin ich sehr nett in dieser Angelegenheit. Sehr freundlich. Weil ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in Bethlehem geboren wird, das ist ja nicht 1:2. 50%. Das ist ja nicht jeder zweite Mensch ein Bethlehemiter, nicht wahr? Aber wir gehen einfach davon aus, für jede Prophezeiung wäre die Wahrscheinlichkeit so 50%. Wie, Sie werfen eine Münze auf, Kopf oder Zahl, 50%, ja? Aber wenn Sie sagen, die nächsten 2-mal wird das Kopf sein, das ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr 1:2, sondern 1:2 hoch n. N ist die Anzahl der Würfe. Also 2 Würfe, das ist 1:2 hoch 2. 1:4. Ja? Ja, und jetzt rechnen wir mal aus, wie wäre die Wahrscheinlichkeit für zufällige Erfüllung von 78 Prophezeiungen. Das wäre 1:2 hoch n, hier in diesem Fall hoch 78. Das gibt 2-mal w, Wahrscheinlichkeit, ist 2-mal 10 hoch minus 24. Oh, das ist so wahrscheinlich wie Folgendes. Aber bevor ich das zeige, möchte ich noch hinweisen. Diese Formel hier gilt an sich für unabhängige Ereignisse. Das muss ich korrekterweise sagen. Aber in der Prophetie sind ja manchmal oder immer wieder Ereignisse voneinander abhängig. Ja, das geschieht und dann in der Folge das. Aber miteinander verknüpft. Aber da wir mit 50% Wahrscheinlichkeit rechnen, sind wir auf der absolut sicheren Seite. Und jetzt rechnen wir die Wahrscheinlichkeit für, Moment, ja, für 78 Prophezeiungen. Das entspricht, stellen Sie sich vor, die ganze Erde mit einer Fläche von 510 Millionen Quadratkilometern ist bedeckt 10 Meter mit schwarzen Ameisen. Also inklusive die Ozeane, ja? Und jetzt verstecken wir eine rote Ameise. Irgendwo. Ich sage Ihnen nicht wo. Und jetzt dürfen Sie einfach einmal herausgreifen. Und wenn Sie sie treffen, das ist die gleiche Wahrscheinlichkeit. Also, wo könnte die sein? Stellen Sie sich vor. Und ich sage Ihnen, wo ich sie versteckt habe. In Jerusalem an der Prophetenstraße. Dort hinter der messianischen Gemeinde. Gut. Waren Sie dort? Jetzt ein weiteres Beispiel. Man stelle sich vor, das gesamte bekannte Universum mit einem Radius von 15 Milliarden Lichtjahren ist gefüllt mit schwarzen Ameisen. Darin befindet sich eine rote Ameise. Das zufällige Herausgreifen der roten Ameise mit einem einzigen Versuch entspricht der zufälligen Erfüllung von 288 Prophezeiungen. Bei einer angenommenen Wahrscheinlichkeit von 50%. Also sehen, es ist völlig absurd, wenn jemand sagt, das ist Zufall. Das geht einfach nicht. Und jetzt geht noch ein bisschen weiter. Man stellt sich vor, es gäbe so viele Universen, wie schwarze Ameisen in einem Universum Platz finden. Irgendwo darunter, ich sage Ihnen nicht in welchem Universum, irgendwo darunter befindet sich eine rote Ameise. Das zufällige Herausgreifen entspricht der zufälligen Erfüllung von 578 Prophezeiungen bei einer angenommenen Wahrscheinlichkeit von 50%. Also so kann man mit der erfüllten Prophetie wirklich den klaren mathematisch-prophetischen Gottesbeweis liefern, dass der Gott der Bibel wirklich lebt und zu uns spricht durch die Bibel. Und er möchte uns zeigen, dass wir eben nicht einfach eine biochemische Maschine sind, die auf Reize reagiert, fertig. Was ist Liebe? Es ist einfach irgendwelche Reize im Gehirn und ja. Und plötzlich geht's nicht mehr. Oh. Nein, die Bibel sagt uns, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und Gott hat ihn geschaffen mit einem wunderbaren Gehirn, einem wunderbaren Körper und einem Geist, die eine Einheit bilden. Und solange der Mensch hier auf Erden lebt, kann er mit Gott in Ordnung kommen. Wenn er seine persönliche Schuld Gott bekennt, bereut und dankt und glaubt, dass Jesus Christus als der leidende Messias am Kreuz für diese Sünden gestorben ist. So können wir mit Gott ins Reine kommen. Und das müssen wir unbedingt, bevor es zu spät ist. Und wir wissen, es kann so plötzlich sein. Ich war vor kurzem an einer Beerdigung und da hat der Pastor gesagt, ja, wenn wir so bei einer Beerdigung sind zusammen, müssten wir uns eigentlich immer wieder die Frage stellen, wer ist der Nächste von uns? Stimmt eigentlich, oder? Sind wir bereit zum Sterben? Sind wir bereit, Gott zu begegnen? Wenn unser Körper zurückgeht zum Staub, aber die Seele kehrt zurück zu Gott, der sie gegeben hat. Und wir werden unser Leben vor Gott verantworten müssen. Aber wie können wir unser Leben vor Gott verantworten, wenn wir keine Vergebung haben? Wir brauchen es. Und so ist es so wichtig, dass wir erkennen, was diese Atheisten tun. Die wollen uns vor der Verantwortung von Gott ablenken. Dass wir unser Leben mit Gott nicht in Ordnung bringen. Aber die Konsequenz ist fatal. Wenn der Tod eintritt, im Hades seine Augen öffnend. Das ist schrecklich. Und es ist zu spät, definitiv zu spät. Wir müssen heute, wenn Gott uns ruft, müssen wir antworten und zu ihm kommen. Er lädt uns ganz persönlich ein. Vielen Dank fürs Zuhören.